Lob und Dank sei dem Herrn. Das ist unsere ewige Bestimmung, dass wir beim Herrn sein sollen. Amen. Er, der uns erlöst hat und bis hierher geholfen, er wird bis ans Ende mit uns sein, wie er es verheißen hat. Wir als Menschen sind auf die Hilfe Gottes von Anfang bis zu Ende angewiesen. Und nichts ist wahrer als das Wort des Herrn. Und der Ausspruch, den unser Heiland machte, ohne mich könnt ihr nichts tun. Im Reiche Gottes kann absolut nichts gemacht werden ohne den Herrn. Und alles, was ohne ihn getan wird, hat gar keine Geltung, keine Gültigkeit. Es ist vergeblich getan, steht Gott nur im Wege. Ich musste so daran denken, als Bruder Schmidt das Wort las und von dem, was Paulus dort erlebte, dass fast alle frommen Besucher Griechenlands, die begeben sich alle in Athen auf diesen Areshügel. Da steht ein sehr schönes Schild, die Stätte, an der Paulus den Vortrag hielt. Ich gehöre auch zu denen, bin etwa 2-3 Mal selber dort oben gewesen. Man kann es ja von der Stadtmitte zu Fuß sehr schön erreichen. Und ich glaube, einmal waren wir alle da auf dem Rückflug von Israel, wenn ich mich recht erinnere. Aber der Gedanke, der mich dabei streifte, war der: Paulus hatte wirklich etwas zu sagen.
Amen.
Er wusste, wovon er spricht. Denn er sprach von dem, der zu ihm gesprochen hatte.
Amen.
Und das ist das Geheimnis der Verkündigung des Wortes Gottes. Man kann im Reiche Gottes vom Hören sagen überhaupt nichts tun. Der Herr muss geredet haben, wenn man in seinem Namen reden soll. Wenn man dann die frommen Brüder dort oben sieht, wie sie ihre Reden schwingen und sich immer auf Paulus beziehen. Aber Paulus bezog sich nicht auf sich selber und auch nicht auf Gamaliel. Er las da einen Stein oder eine Inschrift einem unbekannten Gott. Und dann sagt er: Das Wesen, das ihr verehrt, aber nicht kennt, das verkündige ich euch. In die Verkündigung kam doch göttliche Realität mit dem Augenblick, als der Herr sich ihm offenbarte. Wie viele nehmen heute Bezug auf Paulus, nehmen heute Bezug auf Petrus, haben aber eine ganz andere Verkündigung, wie Paulus und Petrus sie hatten. Und wenn wir alles zusammenfassen wollen, wie viele beziehen sich auf Christus? Und wenn ich's heute hier sage, dann nicht in Bosheit, sondern nur, weil es traurig genug ist und trotzdem wahr, selbst der Antichrist, wenn es in sein Konzept passt, dann hat er Christus im Munde. Und das soll uns gar nicht verwundern. Deshalb müssen wir stets die Geister prüfen, ob sie aus Gott sind. Wie oft nehmen wir die Dinge so leicht, lesen sie, ohne dass wir sie beherzigen und dass wir die Übersicht haben und der Sache ein wenig tiefer nachgehen. Hier in dem gleichen Kapitel steht ja von Vers 10, Apostelgeschichte 17 von Vers 10, die Brüder aber veranlassten den Paulus und Silas sogleich noch während der Nacht dazu, nach Berea aufzubrechen, wo sie sich nach ihrer Ankunft in die Synagoge der Juden begaben. Diese waren edler gesinnt als die Juden in Thessalonich. Sie nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit an und forschten Tag für Tag in den heiligen Schriften, ob dies sich so verhalte. Das ist das Merkmal der wahrhaft Gläubigen. Aber wisst ihr, und auch das sage ich jetzt nicht aus Bosheit, man kann sich den Namen Berea zulegen. Und das gibt's in Erzhausen. Das gibt's dort auf der Bibelschule. Wir sind als Brüder da gewesen. Einige sitzen hier, die mit waren. Und auch da haben wir Zeugnis von dem gegeben, was Gott in dieser Zeit tut. Und der Name allein, den man sich zulegt, den man sich gibt, der nützt nämlich gar nichts. Und gerade an dem Ort, dort in der Bibelschule, an einem schönen Tage, haben wir die Sache Gottes vorgelegt und auch das Bild mit der Wolke und mit der Feuersäule gezeigt. Und einer, der ein Hauptlehrer war, der hat's auf den Fußboden geworfen und gesagt, das hat mir nichts zu sagen. Man kann also den Namen führen, auch Berea, und meinen, man forscht in der Schrift und forscht in der Schrift. Man braucht erstens Demut, zweitens Ehrfurcht vor Gott, Respekt vor seinem Wort und vor dem, was er tut. Denn in dem Augenblick haben wir es ja nicht mit Menschen zu tun, sondern mit dem Herrn, der sich offenbart hat. Und wer aus Gott ist, der wird nicht auf eigene Weise forschen, um seine eigene Meinung bestätigt zu finden. Der wird forschen, ob die Dinge sich so verhalten. Und ihr wisst ja, als Saulus dem Herrn begegnet war, als er das Licht sah, fragte er, wer bist du, Herr? Er wusste genau, das ist etwas Übernatürliches. Und wer das nicht so recht glauben kann, aber ihr wisst es ja, im Alten Testament erschien der Herr in dem hellen Licht der Wolke am Tage, im Feuer des Nachts, um das Volk Israel zu leiten. Derselbe Herr erschien dem Saulus auf dem Wege nach Damaskus. Ich habe es euch hier gesagt, als ich in Damaskus war und mich in das Auto setzte, in das Churchill 1949 hineinging und mit demselben Wagen, mit dem er rundgefahren wurde, 1949, bin ich da in Damaskus rumkutschiert worden und überhaupt in Syrien. Aber ich dachte selbst darüber nach. Menschen sind eifrig dabei und wollen einem zeigen, hier hatte Paulus oder Saulus die Begegnung mit dem Herrn. Und dann muss man mit einem ganz ergriffenen Herzen sagen, Brüder, der Ort und der direkte Punkt, wo es war, der ist nicht ganz so wichtig. Mir wäre es lieber, dass wir eine solche Begegnung mit dem Herrn haben würden. Und auch damals auf dem Areshügel, Paulus hatte eine Botschaft Gottes. Er war dem Herrn begegnet. Menschen sagten, du trägst sonderbare Dinge vor, aber nur für sie war es neu. Und dann sind ja viele gläubig geworden. Also, nicht nur ein Gedächtnis, nicht ein Name. Ihr wisst auch da, können wir noch weitergehen. Es gibt eine ganze Bewegung des vollen Evangeliums. Sie heißt Philadelphia-Gemeinde. Und wenn man dann an Konferenzen teilnimmt, wie ich es auch gemacht habe, dann sieht man, dass der Anspruch von der Realität so weit entfernt ist. Aber wir sind heute nicht hier, um uns darüber ein Urteil zu erlauben. Wir sind heute hier, um uns zu fragen, wie wir zu Gott und vor Gott stehen. Inwieweit Gott mit uns das Ziel erreichen konnte auf dem Wege, den wir zu gehen haben. Inwieweit wir in der Schrift geforscht haben. Nicht um unsere Meinung, unsere Lehre bestätigt zu finden, unsere Ansicht da bestätigt zu finden, sondern von Gott gelehrt zu werden. Viele lesen die Bibel und sie könnten fast Gott belehren. So sicher sind sie sich ihrer Sache, obwohl sie gar nicht stimmen braucht. Nein, wir möchten zu Gott beten, nicht um ihn umzustimmen, sondern in die Lage zu kommen, dass er uns mit sich selbst und mit seinem Worte in Übereinstimmung bringen könnte. Ihr wisst genau, dass die meisten beten, dass Gott dieses oder jenes tun soll. Sie schreiben es ihm fast vor, ohne überhaupt in der Lage zu sein, dass Gott ihnen etwas anvertrauen könnte. Ich meine, Gott sucht Menschen in diesen Tagen, die tief genug geprüft worden sind auf Herz und Nieren, ob Gott ihnen etwas anvertrauen kann. Was sagte Bruder Brenham? Der Herr hat es schwer, einen Mann zu finden. Und wenn er ihn gefunden hat, dann wird er gar bald hochmütig und verkauft seine Gabe irgendan eine Denomination, um dann mit ihr den Weg zu gehen. Gott sucht Menschen, die in seinen Wegen wandeln. Menschen, denen er etwas anvertrauen kann. Wir werden bis ans Ende reell in der Schrift forschen. Und so wie es in der Schrift bestätigt finden, werden wir es glauben. Aber das, was nicht in der Bibel steht, werden wir nie und nimmer glauben. Auch wenn ein Engel vom Himmel käme und etwas sagte, das werden wir nicht glauben. Es sei denn, Gott hat es in seinem Worte schon gesagt. Wir kommen gleich noch zu Johannes 17, aber ich wollte hier aus Apostelgeschichte, dem 12. Kapitel, doch etwas hervorheben, nämlich die Wege Gottes. Hier hatte sich eine Verfolgung erhoben und Jakobus wurde getötet. Ihr könnt's vielleicht von Vers 1 mitlesen. Um jene Zeit ließ der König Herodes einige Mitglieder der Gemeinde gefangen nehmen. Hier steht ein einziges Mal das Wort Mitglied der Gemeinde. Wir wissen, wie es gemeint ist. Gefangen nehmen, um seine Wut an ihnen auszulassen. So ließ er Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert hinrichten. Und als er sah, dass sein Vorgehen den Beifall der Juden fand, ließ er weiter auch Petrus verhaften, und zwar während der Tage der ungesäuerten Brote. Soweit nur. Ich weiß, dass ihr die Geschichte kennt, aber was mich hierbei bewegt, ist folgender Gedanke. Derselbe Gott, der zuschaute, als Jakobus, wie Jakobus, mit dem Schwert getötet wurde, derselbe Gott erschien dem Petrus im Gefängnis als das helle Licht und hat ihn hinausgeführt und ihn am Leben erhalten. Menschlich gesehen könnte man fragen, hätte Gott nicht verhindern können. Aber wer sind wir Menschen, dass wir fragen würden Dinge, auf die wir sowieso keine Antwort bekommen. Die Führungen Gottes gehen über unser Verständnis hinaus. Jakobus, ein feiner Mensch, ein Apostel, ein Bruder des Johannes, ein Gottesmann. Der Herr schaut zu, wie er sein Leben lässt. Petrus wird ins Gefängnis geworfen. Er soll im Gericht erscheinen, aber ehe das passiert, erscheint der Engel des Herrn und führt ihn hinaus. Seine Aufgabe war noch nicht getan, sein Dienst noch nicht ganz ausgeführt. Gott weiß, wann unsere Aufgabe erfüllt, wann wir getan haben, wozu er uns bestimmt hat. Und dann dürfen wir zu ihm gehen. Auf welche Art? Ob durch Schwert, ob durch Henkerbeil, ob in Verfolgung oder ohne, ob den Märtyrertod oder nicht, das ist ganz gleich. Wichtig ist, dass wir erkennen, Gott ist souverän in all seinem Handeln, in all seinen Wegen mit uns. Nie können wir sagen, Herr, warum hast du das jetzt so zugelassen oder so getan? Nein, sein Wille bleibt ewig und immer gerecht. Im Johannesevangelium im 17. Kapitel hat unser Herr das Wort besonders hervorgehoben. Es gibt kaum ein Kapitel, das diesem gleich käme mit Bezug auf die Betonung des Wortes, das der Herr den Seinen geoffenbart hat. Ihr wisst ja, bis Kapitel 13 haben wir ja das Abendmahl, die Fußwaschung, und dann sagte der Herr ja, einer ist, der mich verraten wird und so weiter. Und dann geht's ja auch mit Kapitel 18 weiter über Gethsemane nach Golgatha. Aber gerade Kapitel 14, 15 und 16 und 17 sind von so großer Bedeutung. Und hier steht in Kapitel 17 Folgendes, von Vers, ja vielleicht schon von Vers 11. Und ich bin nicht mehr in der Welt, doch sie sind noch in der Welt, während ich zu dir gehe. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir anvertraut hast, damit sie eins seien, wie wir es sind. Solange ich in ihrer Mitte gewesen bin, habe ich sie, die du mir gegeben hast, in deinem Namen erhalten und habe sie behütet. Und keiner von ihnen ist verloren gegangen, außer dem Sohne des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Jetzt aber gehe ich zu dir und rede dieses noch in der Welt, damit sie die Freude, wie ich sie habe, vollkommen in sich tragen. Und jetzt kommt's. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht zur Welt gehören, wie auch ich nicht zur Welt oder der Welt angehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt hinwegzunehmen, sondern sie vor dem Bösen zu behüten. Sie gehören nicht zur Welt, wie auch ich nicht der Welt angehöre. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und für sie heilige ich mich, damit auch sie in Wahrheit geheiligt seien. Soweit dieses Wort hier. Ich habe ihnen dein Wort geoffenbart. Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan. Das ist von ganz großer Bedeutung. Diese beiden Dinge, wenn der Herr uns den Namen Gottes kundtut und das Wort Gottes offenbart, dann ist uns geholfen. Wenn uns aber das eine nicht gegeben ist und das andere auch nicht, was dann? Wie viele Menschen reden über den Namen des Herrn, ohne dass er ihnen geoffenbart ist? Wenn hier geschrieben steht, ich habe ihnen geoffenbart, dann muss es eine Offenbarung sein. Und wenn es nicht geoffenbart wird, dann wissen wir es nicht. Deshalb hat unser Herr damals gedankt, Vater, ich danke dir, dass du dieses Weisen und Klugen verborgen hast. Aber den Unmündigen hast du es geoffenbart. Erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Welcher Name war's? Wenn ich heute fragen würde, wenn hier geschrieben steht, ich habe ihnen deinen Namen geoffenbart, welchen Namen hat er geoffenbart? Es gibt nur einen Namen, der mit unserem Heil, mit unserer Rettung, mit unserer Seligkeit zusammenhängt. Das ist der Name Jesus. Und diesen Namen hat er geoffenbart, den du mir gegeben hast. Du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Und dann dieser gewaltige Ausspruch, ich habe ihnen dein Wort gegeben. Damit ist nicht nur der Buchstabe gemeint, den jeder drehen und deuten kann, wie es ihm beliebt, sondern in diesem Wort ist der Wille Gottes kundgetan worden. Es ist kein toter Buchstabe, in den wir hineingeführt werden, sondern in das Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift, in den Willen Gottes, sind wir durch das Wort Gottes eingeführt worden. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Wahre Jünger Jesu, die in der Nachfolge des Herrn stehen, denen ist der Name Gottes und das Wort Gottes geoffenbart worden. Wenn diese beiden Dinge fehlen, dann fehlt uns im Grunde genommen das Erste und das Letzte und vielleicht noch das, was dazwischen liegt. Denn damit beginnt es und damit hört es auch auf. Auch im letzten Vers heißt es, und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Das ist doch das ganze Geheimnis, das wir erkennen durften aus Gnaden, weil der Geist Gottes doch in alle Wahrheit hineinführt. Wir sprechen nicht unsere eigene Sprache, sondern die Sprache Gottes. Wir haben nicht unsere Erkenntnis, sondern die Erkenntnis Gottes. Und wir haben nicht unser Wort, sondern das Wort Gottes. Und wenn dem so ist, wird der Herr sich bezeugen. Und es wird offenbar werden, dass wir dann edler sein dürfen, wie alle anderen, und die Schrift forschen und nochmal forschen. Aber nicht mit der Brille, sondern ohne, dass man den klaren Blick behält. Viele schauen ja durch die Brille einer Gemeinde und dann sind noch, wie wir es ja alle wissen, rechts und links Scheuklappen, wie das bei Pferden manchmal so ist, wenn sie aufgezäumt werden, damit sie nicht erschrecken. Und die Leute forschen nach ihrem eigenen Blick, nach dem, was sie sehen. Solche Leute kann Gott nicht gebrauchen. Wer zu Gott kommen will, der muss nicht mit viel Erkenntnis und Belehrung kommen. Der braucht nichts zu wissen und nichts zu haben. Gott hat alles, was wir benötigen, für uns schon bereitet. Und so dürfen wir zu ihm kommen und es aufnehmen. Nur noch schnell, ehe dann Bruder Russ die Zeit weiter übernimmt, einige Gedanken aus Hiob 22. Hier wurde dem Hiob gesagt, befreunde dich doch mit Gott und halte Frieden mit ihm. Dadurch wird dein Geschick sich heilsam gestalten. Wie können wir uns mit Gott befreunden? Wie können wir zu ihm kommen? Wie können wir Frieden mit ihm halten? Erst müssen wir Frieden mit Gott empfangen haben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Friede mit Gott ist Frieden im tiefsten Inneren der Seele. Unser Herr sprach, meinen Frieden gebe ich euch. Befreunde dich mit Gott und halte Frieden mit ihm. Das möge Gott uns aus Gnaden schenken. Abraham wurde der Freund Gottes genannt. Gott hat sich mit ihm befreundet und er war ein Freund Gottes. Er folgte dem Herrn, er diente ihm gehorsam und Gott bahnte ihm den Weg. Dadurch wird dein Geschick sich heilsam gestalten. Gott schenke es aus Gnaden. In Vers 22 steht, nimm doch Belehrung aus seinem Munde an und lass seine Worte in deinem Herzen wohnen. Ist das nicht die Summe aller Verkündigung? Nimm die Worte seines Mundes an, nicht die Worte, die aus dem Munde eines Menschen kommen, sondern die Worte, die aus dem Munde Gottes ergangen sind. Der Mensch lebt doch nicht vom Brot allein, sondern von jedem Worte, das aus dem Munde Gottes kommt. Nimm seine Worte an, die aus seinem Munde gekommen sind, und bewahre sie in deinem Herzen oder lass sie in deinem Herzen wohnen. Da, wo Gottes Wort Wohnung in uns nehmen kann, wird auch der Herr Wohnung nehmen können, denn er ist mit seinem Worte unzertrennbar verbunden. Weiter lesen wir. Wenn du dich dann zum Allmächtigen bekehrst, so wirst du wieder aufgebaut werden. Wenn du die Sünde aus deinen Zelten entfernst. Auch das wird Gott allen schenken, die zu ihm kommen. Unsere Bekehrung ist nicht zu einer Gemeinde, nicht zu einer Erkenntnis oder Lehre, nicht zu einer Denomination hin. Unsere Bekehrung muss zu Gott sein. Und als Bruder Brenim damals sagte, ich befürchte, dass die Menschen zu einer Gemeinde, aber nicht zu Christus kommen. Wie wahr ist das gewesen? Überall werden Menschen gläubig auf diese und jene Art, baptistisch, methodistisch und pfingstlich. Und da gibt's hunderte von gläubigen Arten. Aber Gott hat nur eine, nämlich die göttliche Art, von der geschrieben steht, ihr seid göttlichen Geschlechts. Und wenn wir göttlichen Geschlechts geworden sind oder werden wollen zunächst einmal, dann müssen wir eine göttliche Bekehrung erlebt haben. Nicht nach dem Muster einer Gemeinde, nicht mit Nachhilfeunterricht, sondern tatsächlich durch die Gnade Gottes eine echte, wahre Bekehrung zu Gott. Und dann wird uns sein Name geoffenbart. Dann wird uns sein Wort geoffenbart. Wenn wir uns von Herzen zu ihm bekehrt haben. Nicht nach dem Verständnis einer Gemeinde, sondern nach dem Verständnis Gottes. Und jetzt kommt's. Ja, wirf das Golderz von dir in den Staub und Ophirs Gold unter die Kiesel der Bäche, dass der Allmächtige dein Golderz ist und Silber dir sein Gesetz. Nicht, was wir irdisch haben. Sollten wir Gold haben, können wir es in den Bach werfen oder irgendwo vergraben, damit Gott unser Golderz wird. Der Allmächtige, er will uns alles in allem sein. Man hört es ja immer wieder und Bruder Brenim erzählt ja diese enorme Geschichte in den frühen Tagen Amerikas. Haben die Goldgräber wie in Südafrika noch, Südwestafrika, sie haben ja überall Gold gesucht und ob es glaubt oder nicht, jede Menge gefunden. Aber die Zeiten sind ja alle auch schon fast vorbei. In jedem Fall hat dieser eine Goldsucher einen ganzen Sack voll Gold zusammen gehabt. Und er hatte einen Wachhund. Und dieser Hund, der hat doch einige Male gebellt. Und der Eigentümer, da der das Gold gefunden hatte, der sagte zu dem Hund, shut up, also sei ruhig. Und er hatte auch ein schönes Gewehr bei sich. Und dieser Mann wollte schlafen, hat aber nicht begriffen, dass der Hund ja den Dieb und den Räuber gehört hat. Und zum Schluss ist er so böse geworden auf den Hund und hat gesagt, jetzt hast du zum letzten Mal gebellt. Und es gab einen Krach und der Hund war tot. Und in ein paar Minuten darauf war der Mann tot, der seinen Wachhund getötet hatte. Und der Räuber oder die Räuber haben das Gold geholt. Und dieser Mann sagte bei sich selber, schweige, morgen fahre ich mit diesem Gold zur Stadt und dann bin ich ein reicher Mann. Und er war kein reicher Mann, er war ein ganz armer Mann. Ein armer, toter Mann. Er hat den Weckruf, er hat das, was ihn mahnte, getötet. Und dann folgte sein eigener Tod. Ihr Lieben, Gott mahnt uns. Gott will uns wachrufen und er will zu uns reden. Hier wird uns vor Augen geführt, dass wir den Allmächtigen als unser Gold betrachten sollen und Silber sein Gesetz. In der Fußnote heißt es hier, und dir als strahlendes Silber gilt. Silber strahlt vielleicht dann doch mehr als Gold. Beides soll uns recht sein, wenn es auf Gott angewendet werden kann. Dann heißt in Vers 26, ja, dann wirst du dich auf den Allmächtigen getrost verlassen und zu Gott dein Angesicht vertrauensvoll erheben. Dass Gott in uns ein solches Vertrauen zu ihm bewirken könnte. Es ist doch immer gut, wenn man sich auf jemanden verlassen kann. Wenn man von einem so 2-3 Mal im Stich gelassen wird und Leute halten ihr Wort nicht, man weiß dann zum Schluss nicht mehr, woran man ist. Und dann fällt es einem schwer, so richtig zu vertrauen. Aber Gott können wir vertrauen. Wir können getrost sein, dass der Allmächtige jedes Mal sein Wort halten wird. Es komme, was da kommt. Dann wirst du dich auf den Allmächtigen getrost verlassen und zu Gott dein Angesicht vertrauensvoll erheben. Könnte uns das doch schon heute, jetzt in dieser Stunde geschenkt sein, dass wir uns von Herzen auf den Allmächtigen verlassen können und vertrauensvoll zu unserem Gott unser Angesicht erheben. Flehst du zu ihm, so wird er dich erhören und deine Gelübde wirst du bezahlen können. Flehst du zu ihm, so wird er dich erhören und deine Gelübde wirst du bezahlen können. Wisst ihr, dass wir Gott so viel geloben können und dass wir nicht imstande sind, auch etwas zu halten und auszuführen? Es sei denn, dass Gott uns die Gnade und die Kraft dazu gibt. Wie viele haben Gott schon manches gelobt und haben es nicht halten können? Dann aber, so wird hier gesagt, wird er dich erhören. Und wenn Gott uns erhört und uns sein Angesicht in Gnaden zuwendet, dann können wir ihm unsere Gelübde bezahlen. Denn dann gibt er uns Kraft ins Herz und den Willen und die Bereitschaft, das zu tun, was wir ihm versprochen haben. Es geht noch weiter. Nimmst du dir etwas vor, so wird es dir gelingen. Und Licht wird über deinen Wegen strahlen. Das wünschen wir uns allen von Herzen, dass Gott uns erhöre, dass wir unser Angesicht vertrauensvoll zu ihm emporheben können und dass unsere Gebete nicht nur im Raum verhallen, sondern hinaufgetragen werden zum Gnadenthron und er sie erhören und beantworten kann. Fliehst du zu ihm, so wird er dich erhören und deine Gelübde wirst du ihm bezahlen können. Nimmst du dir etwas vor, so wird es dir gelingen und Licht wird über deinen Wegen strahlen. Wenn sie abwärts führen, so rufst du empor und dem Niedergeschlagenen hilft er auf. Habt ihr alle mitgelesen? Ich lese es noch einmal. Wenn sie abwärts führen, es ist manchmal so, als denken die Gläubigen, dass wer nun ein Gotteskind ist, dann geht die Bahn so schön, immer so schön aufwärts. Hier können wir lesen, wenn sie abwärts führen, so rufst du empor. Man weiß ganz genau, dass der Weg Gottes hoch zu gehen hat. Aber geht's mal bergab, dann muss irgendwann auch die Bremse betätigt werden. Und man sagt, nein, dazu sind wir nicht bestimmt, sondern dazu, dass es emporgehen muss. Dann, wenn uns der Weg Gottes erleuchtet ist, und wenn es wirklich abwärts geht, so rufen wir aus, empor! Und dem Niedergeschlagenen hilft er auf. Gewöhnlich ist das so. Wenn das eine kommt, dann kommt das andere noch dazu. Und am Schluss versagen sogar noch die Bremsen. Aber bei Gott wird es immer wieder ein Aufwärts geben. Anders kennen wir Gott nicht. Wir sind dazu bestimmt, auch wenn es durch Umstände veranlasst, manchmal bergab gehen sollte, so Gott mit uns ist, werden wir ausrufen und den Notschrei unserer Seele zu Gott emporschicken und sagen, empor! Und dann hilft er dem Niedergeschlagenen auf. Gott hilft dem Niedergeschlagenen auf. Selbst den Nicht-Schuldlosen wird er entkommen lassen. Und zwar wird er durch die Reinheit deiner Hände entkommen. Selbst der Schuldige, den wird er entkommen lassen. Bei Gott ist die Vergebung, bei Gott ist die Gnade, auf dass man ihn fürchte. Selig alle und jeder, der ihn erwählt hat, weil er von ihm erwählt worden ist. Selig jeder, der merkt, wenn es nicht so geht, wie es gehen sollte, dass der Notschrei der Seele zu Gott emporsteigen kann, dass wir unser Angesicht vertrauensvoll zu Gott erheben und sagen, empor, aufwärts, mit Gottes Hilfe. Und der Herr wird dann selbst dem Niedergeschlagenen aufhelfen, die Traurigen trösten und wird sich als treu erweisen an allen, die Zuflucht bei ihm suchen und auch bei ihm finden. Möge Gott, der Herr, all diese Worte an uns segnen, dass sie in unserem Herzen bleiben, dass wir sie bewegen und danach tun, und das neues Vertrauen zu unserem Gott durch sein Wort und durch seinen Geist bewirkt worden wäre. Auch durch diese kurze Betrachtung. Gott, der Herr, segne uns alle. Amen. Amen.